hallo, ich komme hier von Thanatos, ich bin sein Beauftragter, wir gehen jeden Dienstag golfen, Thanatos und ich. Ne? So tun die meisten, aber die sind ja genauso weit entfernt vom Tod wie jeder andere, den man da gerade betreut.
Wir reden über das Thema Tod, doch wer sitzt hier vor mir? Willst du dich mal kurz vorstellen?
Also ich heiße Thomas Osadnik und habe mich mehr oder weniger 3 Jahre mit dem Tod auseinandergesetzt. Insofern, dass ich ein Dreivierteljahr bei einem Bestatter gearbeitet habe in Leipzig und dann daraufhin den Beruf erlernt habe und den Abschluss auch gemacht habe. Also ich bin sozusagen Bestattungsfachkraft, also Bestatter.
In vielen Kulturen und auch bei einzelnen Menschen ist das Bild vom Tod ja komplett verschieden. Deswegen wollte ich jetzt mal fragen, welche Vorstellung hast du vom Tod? Also welches Bild, welche Gestalt, Geschmack, Duft oder Äußeres verbindest du vielleicht mit ihm?
Also prinzipiell ist es nichts, was mir Angst macht. Ich finde den Tod wichtig. Es ist ein Ziel, es ist ein Gleichmacher. Macht unglaublich Sinn, wenn man ein bewusstes Lebewesen ist und in Zeit eingeschrieben. Da ist Tod wichtig, dass man so ungefähr nach 100 Jahren genullt wird. Was verbinde ich mit dem Tod? Ich glaube, das ist einfach nur eine Zwischenwelt. Also Energieerhaltungsgesetz. Ich glaube daran, dass diese Feinstofflichkeit, nennen wir es Seele oder irgendwas, erhalten bleibt und sich wie alles im Leben weiterentwickelt. Also die eigentliche Wahrheit liegt ja in den Gefühlen und leider ist die Sprache da nicht ausreichend, um das darzustellen und verkleinert es halt auch nur. Also nehmen wir an, ein Gefühl ist ein Atom als Bild. Und dann kennen wir ja alles dieses Bild eines Atoms im Lehrbuch. Diese Flachheit, also allein um es intellektuell zu begreifen, das ist ein Atom. Als Wahrheit ist es vorhanden, aber man kann es nicht erklären. Wenn man schlau ist, was ich gelernt habe, indem ich mich 3 Jahre damit auseinandergesetzt habe, Memento Mori, also sich jeden Tag an seine eigene Sterblichkeit zu erinnern, das lässt einen wirklich besser leben. Also ich habe das auch, diese Lehre und dieses Sein mit den Toten auch als Therapie benutzt für mich.
Wie hast du es als Therapie benutzt? Was meinst du damit?
Was mir wirklich getaugt hat und gut getan hat, war diese Wahrheit. Also wenn man Tote sieht, ist was wahr. Das ist so, das hat man selten im Leben. Oft gibt es Missverständnisse im zwischenmenschlichen Bereich, weil eben Menschen die Eigenschaft haben, zu lügen. Ja, also nicht mal vielleicht absichtlich, oft sieht man Masken. Echtes passiert, wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird oder so. Ja, da sind auf einmal alle echt. Also da macht die Frau keine Faxen. Gell? Warum soll sie denn jetzt so was anderes tun, als da eben rumschreien, weil es wehtut, verdammte Scheiße. Ja? Und da macht sie die Gesichter, die sie macht, und nicht ihr schönes Gesicht vorm Spiegel. Und auch er steht dabei oder wird auf einmal ein Gesicht machen, was man so nicht kennt. Weil in solche Momente hat man sehr selten im Leben, solche echten Momente. Und dass man permanent so einen echten Moment hat, das hat mich geerdet einfach. Also da gibt es keinen Euphemismus drüber, da gibt es keine App drüber, über sich irgendwas schönreden. Das ist kein Hollywood-Dai-Dai, sondern Tote sind ehrlich. Und darin liegt eine gewisse Schönheit, ja, in dieser Ehrlichkeit. Und ich habe auch wirklich Schönes entdeckt. Hochzeit ist übrigens auch so ein kleiner, winziger, pseudo-echter Moment. Deswegen glaube ich, heiraten auch Menschen, weil um sich diesen eigenen, echten, der wenigen verfügbaren echten Momente zu haben, du und ich, jetzt schweißt uns da was zusammen, wisst ihr noch und so. Also ich mag den Tod, weil der eben gerecht ist. Das mag jetzt so sein, wie kann ein Kind sterben oder sowas. Ne? Wem das passiert, das ist die übelste Scheiße. Ich habe da unglaubliche Sachen gesehen. Ne? So Kindestod und so. Das sind wirklich unschöne, beschissene Sachen. Aber das Universum ist halt ein Ding, was alles, was möglich ist, möglich macht. Ohne Bewertung erstmal. Und ich glaube, es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Wie ist das, wenn dir dein Kind stirbt? Ne? Wie fühlst du das? Was macht das mit dir? Und das macht nicht nur Zerstörung, sondern das macht am Ende auch was. Kann man auch was Gutes rausziehen, ne? Wo sich Menschen, also es ist so ein echtes Ding, was da reinkommt, wenn die Eltern sterben, also auf einmal fallen da Masken weg. Ne? Und ich habe immer, wenn ich in solche Situationen reingekommen bin, versucht, so weit in die Menschen einzuwirken, mit meinem Sein, mit meinen Öffnungen, dass die sich selber nicht schämen müssen. Also, dass ich denen klar mache, es ist jetzt nicht schlimm, wenn sie jetzt Gaga sind. Oder loslassen, wenn die Maske wegfällt. Mir müssen sie nichts beweisen. Sie müssen nichts aufrechterhalten. Sie können jetzt ab dem Moment loslegen. Das wollte ich immer. Das war so mein Anspruch.
Okay, da kommen sehr viele Fragen. Was sind denn so deine Aufgaben als Bestatter?
Ja, am Ende könnte ein Bestatter auch Hochzeiten organisieren. Ne? Es ist eigentlich ein Organisierer. Man organisiert alles, was damit zusammenhängt. Bis hin zu Tischkärtchen und sind dann halt die Trauerkärtchen. Mittlerweile gibt es auch PowerPoint-Präsentationen. Das ist kein Quatsch, was ich persönlich bekloppt finde, weil Menschen schon wieder aufs Viereck gucken und so ein Pseudo mit so einer weich geklopften Melodie, so ein Lebenspseudo-Film von Bernhard oder von der Luise sehen, ja, der nichts mit der Realität zu tun hat. Also sie gucken da hoch aufs Viereck und gucken nicht da, wo der Bernhard ist, da an den Toten. Weil meist werden sie ja weggeräumt, die wenigsten schauen sich ihre Verstorbenen an. Und das ist super wichtig. Das kann ich nur jedem raten. Also wenn nicht gerade ein Laster drüber gefahren ist oder sowas. Ja? Also wenn jemand einfach verstorben ist, sollte man sich diese Person, wenn sie einem wichtig war, anschauen. Weil das nämlich innerlich was macht.
Also du bist ja den Tod im Prinzip sehr nah gekommen. Also das ist ja so eine Sache, ne? Ob man den Tod jetzt sehr nah gekommen ist, aber so vom Beruf her umgibst du dich halt viel mit dem Thema, sagen wir mal. Da wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie du zu dem Beruf gekommen bist. Das ist ja jetzt nichts Alltägliches.
Nee, das ist so, inshallah. Also auch ein bisschen, ich glaube an das Schicksal. Ne? Ich habe in Leipzig gewohnt und dachte, ich brauche mal irgendeinen Job. Aber ich mache gern Jobs, die Sinn machen. Ne? Nicht um irgendwelche Geldmaschinen aufrechtzuerhalten oder irgendwelchen Hirnfritteusen zu dienen, sondern wirklich wichtige Jobs, die gebraucht werden in der Gesellschaft. Dann habe ich gebeten, eben zwei meiner Kumpels immer mal auf den städtischen Seiten in Leipzig zu schauen, unter anderem Hausmeister oder was weiß ich, weil ich selber bis heute kein Internet habe. Und beide sind unabhängig voneinander zu mir gekommen und haben gesagt, ich habe was gefunden, was zu dir passt. Und beide haben den Bestatter aus dem Hut gezogen. Ich war mit beiden beleidigt. Ja, ich habe das. Ich dachte, was soll denn das jetzt?
Warum?
Naja, weil das so weit weg war von mir. Gedacht. Ne? Ich dachte, was hat, nee, also dieser Quatsch, dieses Klischee. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht. Und was mir hauptsächlich gefallen hat, war, dass ich erstens mal noch nie einen Toten gesehen hatte. Also ich dachte, das wird einfach mal Zeit. Wie ist denn das, so eine Wahrheit? Also ich bin immer an Wahrheiten interessiert, auch wenn sie wehtun. Und überhaupt das ganze Metier, also so wie du Fragen hast, sind bei mir Fragen aufgetaucht, wo ich dann dachte, okay, mit einmal kann ich mir ganz viele Fragen beantworten. Also nicht nur, was ist Tod, wie sind die Bilder dessen und Auswirkungen, sondern wie geht auch mein Land und meine Gesellschaft mit seinen Toten um? Wie gehen andere Gesellschaften mit dem Tod um? Wie gehen gewisse Glaubensrichtungen mit dem Tod um? Was wird geglaubt? Wer glaubt was? Gibt es einen Himmel? Gibt es keinen Himmel? Gibt es eine Wiederauferstehung? Etc. pp. Also, und das alles zentriert, also Sachen, die ich mir eh immer schon privat mich so, wo ich neugierig war.
Aber weißt du, woher das kommt, dass man irgendwie auch so eine Offenheit hat, den Tod irgendwie so kennenzulernen oder was das da ist? Viele Leute blicken da ja eher weg.
Also ganz ehrlich, bei mir war es war auch eine gewisse kokette Langeweile. Ja, also ich bin jetzt 51 und ich habe das mit 48 angefangen oder mit 47, glaube ich, mich mit dem Tod zu beschäftigen. Und man hat durchaus viel erlebt und es gibt wenig Gebiete. Deswegen das ist der einzigste Grund, warum ich junge Leute beneide, weil sie naiv sind, weil sie das noch vor sich haben. Diese erste Wohnung, dieser erste Brustgriff oder Bullergriff oder das erste eigene Spiegelei in der Pfanne und so. Aber irgendwann sind diese ganzen Dinger defloriert. Also es ist getan. Und irgendwann gibt es nur noch Referenzen. Also klar kann man irgendwohin in Urlaub fahren, aber dieses erste Mal im Urlaub ganz allein ist belegt. Es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich in Mexiko bin oder in Frankreich in Urlaub fahre, aber am Ende, also wird es irgendwann langweilig. Es ja, es mag kokett klingen in unserer westlichen Gesellschaft, also auch weggehen, Spaß haben, auch diverse Substanzen nehmen, das ist irgendwann langweilig. Irgendwann gibt es eine Vorhersage, was in etwa passiert, also die selbsterfüllte Erwartung.
Ja, du gehst also auch gerne an Grenzen?
Ja, aber ich habe immer, na klar, ich glaube, das Leben ist dafür da, um
Grenzen. Also weil der Tod ist ja auch so eine Grenze.
Ja, also ich bin kein Risikomensch. Ich gehe nur das, also bis ich so eine gewisse Antwort habe. Also kurz vorher, muss ich sagen, hatte ich noch ein Buch gelesen. Der letzte Henker von England. Der hat das in 70er oder 80er Jahren geschrieben. Und der tatsächliche Henker von England. Ein unglaublich interessantes Buch. Also er kam aus einer Henker-Dynastie, die konnte man zurückverfolgen bis zum 15. Jahrhundert. Der hat in so einem Burgpalast mitgewohnt, wo er seine Wohnung hatte und wo die Henkers und Galgenvorrichtungen waren. Und ganz interessant, was er beschrieben hat, war Folgendes. Er sagt, wenn es in der Gesellschaft Sanktionen geben muss, die zum Tode führen, damit die Gesellschaft zusammenhält, also wenn das wichtig ist für eine Gesellschaft, fürs große Ganze, wenn das unumgänglich ist, dann müssen das Leute machen, die extremst bei der Sache sind. Da kann es kein Gespiele geben, sondern wer sagt, er ist Henker, jemand, der andere zum Tode bringt, muss wirklich das ohne Schnulli, geradeaus, mit den bestmöglichsten, qualwenigsten Möglichkeiten schaffen, die er hat. Also die letzten 14 Tage kamen sie bei ihm in Knast im Keller. Seine Frau hat für die Delinquenten Essen gekocht und er hat sich zu denen hingesetzt und hat sich mit denen unterhalten. Und er hat gesagt, ich bin kein Richter, für mich sind das Menschen, egal was die getan haben. Wenn die 14 Tage bei mir unten sind, kümmere ich mich um die. Wenn die ihre Ruhe wollen, alles klar. Aber wenn die reden wollen, bin ich da. Ne? Und er hat mehrere Patente entwickelt für eine optimale Hängung. Also für... hat da ein bisschen in Physik rumgematscht und so mit gewissen Hebeln und hat dann auch... Sandsäcke gehabt, wo er die Menschen immer gewogen hat und auch auf Hundertstel Gramm, dass er sagt, langes Seil, Kopf ab, zu kurzes Seil, qualvoller Ersticken. Also du brauchst so genauso ein Movement, dass es dir knackt, das Gehirn, das Genick knackt und dann bist du auch relativ, ist das einer der relativ schnellsten Tode, die man haben könne. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich auch dachte, okay, wenn es etwas gibt, was es geben muss, sollte man bei der Sache sein. Und diese Herausforderung für mich, wie ist das dort in diesem Feld? Der Tod ist ja quasi nicht existent in unserer Gesellschaft. Gell, wann sieht man mal sowas? Es wird nicht zelebriert, es wird weggeräumt. Es ist eine Wegräumindustrie. Ne? Und das finde ich ganz furchtbar.
Hattest du irgendwie so Momente, die dich halt so fasziniert haben? Oder wo du irgendwie, ja, die dir halt sehr stark im Kopf geblieben sind?
Ja, klar. Also eins an ab, ich bin ja eigentlich auch bildender Künstler. Also zum Beispiel, was ich ganz krass fand, war Sektion. Ne? Also ich habe auch ein Praktikum gemacht in der Rechtsmedizin in Jena. Übrigens ganz tolle Kollegen, die haben mich richtig toll, waren richtig lieb zu mir. Und ich hätte das nie gedacht, also wenn mir einer gesagt hätte, dass ich das mal mache, das hätte ich nie geglaubt. Ne? Und man wächst so rein. Und sagen wir, ich habe so vielleicht mit 2.000, 3.000 Leichen zu tun, die ich auch angefasst habe. Gerade als ich bei der Rechtsmedizin gearbeitet habe, weil dann habe ich dem Doktor mitgeholfen oder der Doktorin, weil es braucht eine zweite Leichenschau. Also bevor man verbrannt wird, kommt nochmal ein Rechtsmediziner, der vergleicht den ersten Totenschein, guckt sich die Leiche himself an oder die Verstorbene, den Verstorbenen und gibt dann entweder einen Stempel, eine Freifahrt oder nicht. Ne? Wenn was unklar ist, wird mal recherchiert. Woran das liegt, was meist der Fall ist. Totenscheine werden sehr unschön ausgefüllt. Jedenfalls habe ich diesen Medizinern geholfen, die Leichen auszuziehen, die im Sarg liegen. Und damit die sich angucken können. Und da liegen halt alle. Vergessene, zermatschte, ertrunkene, wie auch immer. Ne? Und erst nach so 2.000, 3.000 Leichen war ich dann bereit zu sagen, okay, jetzt will ich auch wissen, wie es innen aussieht. Ne? Also man rutscht so ran. Na, das geht so Tropje vor Tropje. Und dann war es mir trotzdem noch komisch, als ich dann drinnen stand und das Messer dann aufging, also dieses scharfe Messer da reinging und man wirklich dann anfing, also es gibt Sektionstechniken, wie man das macht. Ne? Also ganz klar, was ist die Fragestellung? Und es werden so Organpakete entnommen, das Gehirn wird entnommen. Die werden gewogen, augenscheinlich wahrgenommen, untersucht und dann Gewebeproben weggeschickt. Ne? Und dann wird das alles wieder in den Körper getan und zugenäht und fertig. Ja. Was mich überrascht hat, also wirklich, ich war ein bisschen bammelig, der Schnitt geht auf und fängt an, diesen Körper aufzukrempeln und auseinanderzunehmen. Und ich hätte bald aufgeschrien vor Überraschung, ob der Farbigkeit. Also ich habe gedacht, das kann ich jetzt nicht glauben. Wie gesagt, ich bin Maler und so. Ne? Und also man denkt, das ist so, also das kriegen sie nicht richtig hin, diese Farbigkeit in Hollywood-Filmen und so. Das ist einfach nur so graues Gegröße, Gematsche bei denen, aber mitnichten. Also der Darm ist so olivgrün und dann so gelbes Fett dran. Ne? Also das, und dann, also dieses Rot ist knalldunkel, tiefrot oder violett von den einzelnen Organen. Und es ist auch wie ein Baukasten. Also kein Organ sieht aus wie das andere. Das ist richtig wie, damit du das ja nicht verwechseln kannst, hat die eine diese Farbe. Das unterscheidet sich voll. Also es ist einfach nur wunderschön. Also mich hat es an so einen Korallenriff erinnert. Und was mich auch überrascht hat, war, wie das Rückgrat natürlich, was logisch ist, rein statisch, voll in der Mitte des Bauches ist. Das ist nicht, weil man hinten so die Wirbel sieht, da denkt man, das ist so ein kleines Ding da hinten. Nein, das geht wirklich, das ist so ein Ding. Also es hat so 10 cm Durchmesser und das geht so richtig, es ist wirklich die Mitte des Körpers. So, also das, wenn das kaputt geht, dann ist wirklich viel kaputt. Also ich sehe jetzt Menschen, das ist eine Defloration, so ein Einblick, wie Menschen von innen aussehen. Das ist völlig irre. Also, dass es mir gefallen hat und dass ich habe kurz überlegt, ob ich umswitche als Sektionstechniker und damit mache. Ja. Es waren dann so ein bisschen Winde des Schicksals, warum es nicht so ist, auch gut so am Ende. Ne? Aber das hat mich wirklich, wegen auch ob der tollen Kollegen, also die haben wirklich begriffen, dass man stirbt. Das sind wirklich, wobei das bei Bestattern kann man das überhaupt nicht sagen. Die haben 90% haben so eine Abkopplung, so wie ein Kriegsfotograf wahrscheinlich. Ja, so, ich bin dabei, um mich sterben Leute, aber ich habe ja nichts damit zu tun, ich habe ja nur eine Kamera. Hm. Ja, das ist so ein Trick fürs Gehirn. Es gibt Leute, die kommen rein, es ist, also Bestatter, schönen guten Tag, was ist denn hier passiert? Kein Quatsch. Ne? Also wirklich Fremdschämen war für mich ganz oft angesagt.
Achso, du hast dann vor allem auch mit Leuten zusammengearbeitet.
Ja, ich war bei so einer Firma, die Leute verleiht.
Ach krass.
Ja, okay. Es gibt Bestatter und es gibt nochmal so was ganz Neues, weil Kapitalismus, ne? Bestattungsvorwesen. Und was ist kein Bestatter? Was macht der? Der ist quasi einer, der Dienstleistungen macht für Bestatter. Da gibt es Bestatter, die haben nur sich, die sind eingetragen als Bestatter, die haben nicht einen Mitarbeiter, die machen die Akquise und dann rufen die den an und dann schickt er seine Leute auf den Bock und dann fährst du da hoch, hin, wo auch immer, krass. Was die sagen.
Mensch, jetzt haben wir schon so viel gequatscht. Hat ja auch dann trotzdem wieder Humor manchmal. Ich wollte dich nämlich mal fragen, ob da auch Momente entstehen, wo Humor entsteht.
Ja, klar.
Manche Leute denken ja, das schließt dich total aus.
Das ist halt eine Mitte. Warum kann ich diesen Job nicht machen? Ich kann den nicht machen wegen den Leichen oder sonst irgendwas, sondern ich kann den nicht machen wegen dem eigenen Anspruch an mich. Wenn du Bestatter bist, hast du es am Tag mit 5, 6 solchen Fällen zu tun. Ne? Und stell dir vor, 5, 6 Mal am Tag bist du in dieser besonderen Emotion, also wenn du es richtig machen möchtest, in dieser besonderen emotionalen Lage, weil das ist wie ein Kinderarzt, die Menschen, die jetzt da stehen vor dir, das ist deren Kind. Du hast keinen Platz für Fehler. Und mir sind hier und da Fehler passiert und die habe ich mitgenommen. Ja, weil man auch aufpassen muss, dass man was nicht verwechselt, um wen es jetzt hier wirklich geht, um mich darzustellen. Als besonders toller Bestatter, was auch gerade passiert, ne? So, wo man auf einmal so mutig wird und lustig und sich so präsentiert und huhuhu, ich bin so cool und so weltgewandt und so tralala, wo ich mir aber denke, nee, da musst du wirklich...
So Entertainer-mäßig?
Ja, also du musst eher, du bist dann Diener, ne? Und musst halt wirklich Höchstleistungen bringen, so. Weil wenn du Mist baust, dann kannst du nicht sagen, beim nächsten mache ich es besser. Na klar kannst du das sagen, aber es ist für immer bei diesen Leuten. Weißt du, was ich meine? Also wenn es beim Vater passiert, ist irgendwas Doofes passiert, das wird immer beim Vater passiert sein. Gell? Das ist wie das Kind, da kannst du dich nicht rausreden. Und das ist eine Belastung, die ich, also diesen Anspruch in diesem Job wirklich gut zu machen, kann ich so nicht halten. Oder du wirst eben, wie soll ich das sagen, wie ich es bei vielen Bestattern beobachtet habe, eben so komisch. So, also du wirst so überlustig, so innerlich. Du hältst das so, das ist so ein Schutz, ne, wo man das so, wo auch Dinge passieren, eben wo, dass man eben da nach 5 Jahren oder 10 Jahren, nachdem man als Bestatter arbeitet, zu Leuten hingeht und sagt, schönen guten Tag. Ich habe da ganz lange überlegt, was sage ich denn den Leuten überhaupt? Da hat sich nie einer den Kopf zerbrochen dort von denen. Die machen das so wie immer. Ich sage, vielleicht hallo, grüße Sie. Ja, bin von der Firma so und so. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Es ist auch ungünstig, als Bestatter zu sagen, auf Wiedersehen. Ne? Das ist, kann man witzig finden oder so. Ne? Und ich habe immer gesagt, und leben Sie wohl. Ne? So, dass man vielleicht nochmal, guck, hier ist der Tod und ich lebe noch, egal was war. Ja, weil mich kann es auch ganz schnell treffen. Also lebe wohl. Irgendwann kommen wir nochmal. Oder auch nicht.
Vielleicht nochmal zum Schluss. Woran siehst du, dass der Tod ein Tabuthema ist? Oder ist es das für dich? Empfindest du das so?
Ich empfinde das so, ja. Na klar, ist doch, das liegt an dieser Optimierung. An dieser Übergeschichte, das ist eine Narration, eine gesellschaftliche. Also die Übergeschichte, dass man seines eigenen Glückes Schmied ist und man sich nur kümmern müsse und man noch, hier ist ja alles schön, man ewig Zeit hätte. Also dass man diesen Ton nach oben, ist ja schlimm, wenn man den auf einmal abhakt, wenn man sagt, nee, du hast keine Zeit. Weil dann würden vielleicht Menschen anfangen, sich mit echten Dingen zu beschäftigen und nicht mit Schnulli. Ja, weil das machst du nicht, wenn du. Also man wird auf einmal anders, wenn jemand kommt und sagt, hier, pass auf, ich bin dein Arzt, du hast jetzt 3 Jahre noch, macht man auf einmal andere Sachen. Warum wohl? Also, was ich gelernt habe über den Tod, was es nicht gibt, ist, dass man das Leben ausrechnen könne. Also du kannst nicht, mach das, das und das, mach Sport, mach dies nicht, lutsch an der Möhre, was weiß ich. Und du wirst 100, vergiss es. Es gibt einfach nur eins, dass es alles gibt. Es gibt kerngesunde Menschen, Mitte 30, machen Sport, nie geraucht, nie getrunken, alles gut und Dienstag, 12.41 Uhr, unplugged. Und dann liegen die da eine Woche über ihre Nudelsuppe. Gell? Und du kommst wieder und da ist nur noch, und der Mensch tropft so vor sich hin. Ne? Und dann nimmt man den auseinander und keiner weiß, was es passiert ist, weil keiner weiß, wie das gegangen ist, warum der gestorben ist.
Und spürst du auch dieses Tabuthema, wenn jetzt mit Menschen in Kontakt kommst und du sagst, hey, ich war mal Bestatter oder hab das gelernt?
Nee, aber witzigerweise ist es eher andersrum, dass Menschen total neugierig sind. Also es geht sofort los. Ich hab dann auch aufgepasst, dass ich nicht so zum Party-Gag werde, ne, zum Morbiden. So, du bist doch Bestatter und so. Und dann werden da so diese Dinger rausgehoben, wo ich dann mir eine Wichtigkeit aufbummel. Weil die meisten Bestatter tun ja so, als hätten sie, weil sie so schwarz tragen, in Kontakt zum Tod. Als wären sie, hallo, ich komme hier von Thanatos, ich bin sein Beauftragter, wir gehen jeden Dienstag golfen, Thanatos und ich. Ne? So tun die meisten, aber die sind ja genauso weit entfernt vom Tod wie jeder andere, den man da gerade betreut. Ne? Das darf man nicht vergessen. So, man hat nur eben dieses Memento Mori. Interessant finde ich zum Beispiel den Spruch auf dem Wiener Friedhof, der lautet, was ihr seid, sind wir gewesen, was wir sind, werdet ihr sein. Ja, das Mortui vivos docent, die Toten lehren die Lebenden.
Musstest du auch Latein lernen?
Nee, das war in der Anatomie in der Leipziger, eine schön so Jugendstil, ausgebaute Kachelwände, 4 Meter hoch, und das war da schön in diese Kacheln eingebaut und unten sind so stumpfe Fenster und ich musste immer draußen warten. Dann habe ich immer eine geraucht, dann habe ich immer so durchgelunzt und dann habe ich immer dieses gelesen, Mortui vivus docent, und dann habe ich mich gefragt, was es wohl heißen möge, und dann, ich habe so ein kleines Lateinlexikon, dann habe ich es mir zusammengebastelt. Ja, die Toten lehren die Lebenden, und das ist ein Punkt. Also auf wer den Tod in sein Leben holt, kannst du nochmal wiederholen, hat ein qualitativ besseres Leben. Eins muss ich noch erzählen. In einem Krematorium, wo es darum ging, so 70, 80 Leichen sich anzuschauen, bevor die freigegeben werden, dann auf einmal auf dem letzten Sarg stand so ein ganz kleiner, vielleicht so 30 Zentimeter gebastelter, wie so ein japanischer Lackschrein.
Was ist ein Lackschrein?
Man kennt doch diese japanischen Lackarbeiten. Die Stäbchen haben so Lack und man denkt, es ist Plastik.
Mhm.
Also wirklich so ein kleiner Schrein, auch wie so ein klein mini-japanisches Haus sah das Ding aus. Kleiner Lackschrein, wie so eine kleine Truhe.
Mhm.
Ein kleiner Haken dran. Und was ist da drin? Aufgemacht. Und die ganze Zeit geht es da sehr bolzig zu. Das heißt, bolzig schon noch pietätvoll, aber eben es ist schwer, die Särge und so. Man muss anlegen sehr. Und dann mit einmal wird es so ganz still und ruhig da. Alle Mitarbeiter, der Doktor hat schon sonst was gesehen. Und dann öffnet man diese Lade und da ist so ein gewebtes Tuch drin, schön zusammengefaltet und das nimmt man vorsichtig raus. Und da liegen da ein Zwillingspärchen drin an Totgeburt sozusagen. Ne? So unter 500 Gramm laut deutschem Recht ist das Müll. Das kann man quasi wegwerfen. Und es gibt aber Leute, die sagen, nee, das machen wir nicht. Wir machen eine ordentliche Verabschiedung, was ich auch für sehr klug halte. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und dann siehst du so kleine Wesen. Weißt du, so mini, man kann es nicht beschreiben. Und du siehst es an und du kannst nicht glauben, dass es echt ist. Ja, dass es in dem Moment wirklich echt. Und es hat sowas Berührendes, das kann man gar nicht, also. Und allein so ein Punkt, sowas erlebt zu haben, ne, das ist für alle Zeit eingebrannt. Das kann man immer sich rausholen, wenn man denkt, man wird jetzt komisch gerade im Kopf, so ein bisschen gaga, weil einer nicht zufährt oder so. Ne, man kann sich da sehr gut runterschrauben mit sowas. Ne.
Also es gibt auch so eine gewisse Demut wahrscheinlich.
Unbedingt.
Vom Leben.
Also auch, man ist auch innerlich berührt, auch wie gesagt, ob einer Schönheit, ob wie Menschen was beenden können in dieser, also das war einfach, es hat dann auch eine Eleganz und ja, das war nicht so ein, also diese kleinen Wesen, völlig unglaublich.